Sag mal, hörst du das?
Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
Hinternhof,
der LGBT- und Pärchen-Podcast.
Mit Themen von Arsch
bis Hirn. Und heute zu Gast...
Ja, wer ist denn heute zu Gast?
Tommy Toa Lingling, hallo. Sollte ich mich vorstellen? Hi, ich bin Tommy.
Hallo, Tommy. Ich habe mich so gefragt, dürfen wir eigentlich Tommy sagen und müssen wir Herr Toa Lingling sagen?
Nein, um Gottes Willen, bitte wirklich einfach nur Tommy.
Okay. Sonst fühlst du dich zu alt oder wurdest du so noch nie angesprochen?
Tatsächlich werde ich in den Mails oft so angesprochen, weil das ja als mein kompletter Name angegeben ist, aber Toa Lingling ist tatsächlich nur ein Künstlername, der auch jetzt erst seit, ich glaube, 2 Monaten auf meinem Personalausweis steht. Also vorher war das tatsächlich wirklich nur ein ausgedachter Name.
Echt?
Das ist ja cool. Wir haben am Anfang auch immer echt Probleme gehabt, Toa Lingling, deswegen bist du bei uns intern Tommy Dingelingding.
Ja.
Und das ist hier auf der Arbeit auch so. Und das hat sich noch viel weiter gesponnen mit dem großen Ding-Ding. Und ach, es gibt ein sehr langes Lied darüber.
Tommys großes Ding-Ding, ja, ist auch gut. Nein, deswegen ist es ganz einfach, wenn wir zu dir Tommy sagen dürfen.
Genau. Ja, und du bist heute unser Gast. Warum haben wir denn Tommy Dingelingding bei uns?
Ja, vielleicht kennt er der ein oder andere von den 113.000 Abonnenten, den Tommy Dingeling, Toa Lingling, ja, auf seinem YouTube-Kanal hat.
Gut recherchiert.
Einen von ihnen, auch ihn jetzt hier, und den haben wir uns einfach mal eingeladen, weil wir schon jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder ein bisschen in Kontakt standen und dachten uns, jetzt muss es endlich mal soweit sein, dass wir auch miteinander mal offiziell reden. Deswegen bist du heute hier.
Und wir haben uns auch wieder einige Fragen geholt. Jetzt aber als allererstes vielleicht...
Ja, wie Frauke Ludewig. Ich bin Frauke Ludewig und du bist die andere von dem anderen Sender.
Okay,
gut.
Was auch immer jetzt.
Die andere.
Ja. Nein, wir haben dich heute hierher geholt, weil, lieber Tommy, du machst YouTube. Du machst schon sehr lange YouTube. Und wir wollten dich gerne mal zu YouTube, aber auch noch zu weiteren Sachen, die so ein bisschen mit der Öffentlichkeit zu tun haben, fragen.
Ja, und da ergibt sich natürlich gleich die erste Frage. Warum machst du überhaupt YouTube? Warum tust du dir das überhaupt immer noch an?
Ja, tatsächlich hat sich der Markt komplett verändert. Also als ich angefangen habe, ich habe den Kanal 2008 erstellt und das Erste, was ich hochgeladen habe, war so eine Dia-Show mit Musik, so von Freunden, so Bilder, richtig schlimm, total kitschig. Und habe dann irgendwann angefangen, regelmäßig Videos zu produzieren, einfach nur aus Hobby und aus Spaß tatsächlich, also gar nicht mal, dass ich damit irgendwas verfolgen wollte. Und als sich das dann so entwickelt hat und immer größer wurde und jetzt mittlerweile mein Job ist, das habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Also es war auch gar nicht mein Plan. Es hat sich alles irgendwie so entwickelt. Und ich bin zeichne das nach wie vor auch immer noch als Hobby, vor allem meinen eigenen Kanal, den ich ja in meiner Freizeit mache.
Ich finde, das ist auch witzig. Jeder hat, glaube ich, mal YouTube angefangen, so wie du, mit irgendwelchen Videos, mit irgendwelcher Musik, die man eigentlich vielleicht gar nicht verwenden durfte. Ich glaube, wir auch.
Ja,
also mein erster YouTube-Kanal war, glaube ich, auch 2008 und da habe ich auch irgendwie einfach nur Bilder und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr. Gott sei Dank gibt es das bestimmt nicht mehr zu finden.
Aber du hast ja einfach gesagt, ich versuche jetzt randommäßig einfach mal ein Video hochzuladen und gucke, was bringt das so in die breite Masse hinein? Oder hast du dir wirklich schon so gedacht, okay, ich will vielleicht dann doch so in diese Richtung gehen? Comedian.
Ich möchte YouTuber werden.
Genau.
Damals war YouTuber noch kein Beruf. Damals war es wirklich nur so, es haben ein paar Leute gemacht und die größten YouTuber hatten, keine Ahnung, unter 100.000 Abonnenten. Das war damals halt noch nicht der Markt, um damit irgendwas zu machen. Man konnte damit auch kein Geld verdienen. Das war wirklich nur Hobby. Und eine gute Freundin von mir hat mir immer so Make-up-Videos geschickt, die sie cool fand. Und ich fand das so albern, dass Mädchen ihre Einkäufe gezeigt. Damals waren es tatsächlich wirklich ausschließlich Mädchen. Da gab es keinen einzigen Jungen, der es gemacht hat. Und dass sie ihren Einkauf zeigen. Und dann meinte sie, das will ich auch machen. Hast du Bock, mit mir gemeinsam anzufangen? Weil alleine traue ich mich nicht. Und dann dachte ich eigentlich, dass sie dann irgendwann anfängt, Make-up-Videos zu machen. Und ich dachte, komm, dann helfe ich ihr und dann mache ich auch Videos. Und habe ein Back-Video hochgeladen, weil ich nicht backen kann. Und dann dachte ich, dann passt das voll gut. Da geht bestimmt irgendwas schief. Aber ich habe das so auf die witzige Art und Weise gemacht und mich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Und habe dann gemerkt, okay, Comedy liegt mir, das kommt bei den Leuten gut an. Und dann habe ich das weiterverfolgt. Und sie hat nie angefangen. Sie hat nie Make-up-Videos gemacht oder irgendwas.
Ach, oh.
Und plötzlich hatte ich schon die ersten 1.000 Abonnenten. Und das ging einfach ratzfatz. Und und dann habe ich Comedy-Videos gemacht. Und ich habe mich quasi tatsächlich wirklich dann über diese Beauty-Gurus, die selbsternannten, mich lustig gemacht. Und habe meinen Einkauf gezeigt. Also meine Currysoße, die ich gekauft habe, mein Brokkoli, meine Taschensammlung. Taschensammlung war damals ein Riesending auf YouTube. Und da habe ich alle meine Papiertüten und meine Plastiktüten gezeigt, die ich von jedem Einkauf bekommen habe. Und es hat super gut funktioniert.
Und die Videos gibt's noch?
Ja, gibt's die noch?
Viele von den Videos gibt's noch, ja.
Oh, dann muss ich noch mal etwas weiter nach unten scrollen.
Tommys Rossmann Hall noch mal heraussuchen.
Ja, genau das.
Witzig. Aber man muss ja schon sagen, irgendwie auch, du bist auch einer der ersten schwulen deutschen YouTuber. Breaking News, für die alle, die es noch nicht wussten. Ja, du bist schwul, wenn man das so sagen darf. Ich weiß gar nicht, ist das noch erlaubt, das so zu sagen?
Natürlich, natürlich. Okay. Es war jetzt hier kein Outing, es ist jetzt auch nichts, was irgendwie shocking wäre. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht und habe immer in meinen Videos oder in meinen Livestreams damals immer erzählt, dass ich einen Freund habe und dass ich mit meinem Freund zusammenwohne. Es gab nie ein offizielles Outing-Video von mir. Aber die Fragen zu meiner Sexualität wurden immer mehr und wurden immer mehr, bis ich dann gedacht habe, hey, ich muss dazu mal ein Video machen. Anscheinend gibt es noch Aufklärungsbedarf über dieses Thema, was für mich so selbstverständlich war. Und habe dann, ich habe zwei Videos zu diesem Thema gemacht und habe gemerkt, wow, das sind die klickstärksten Videos, die ich habe. Ich muss das weiter verfolgen. Und dann habe ich quasi für mich den ersten Schwultag quasi als Videoreihe für mich geschrieben und habe das 2 Jahre lang zu Hause rumliegen gehabt und habe das nicht umgesetzt, weil ich nicht die Zeit gefunden habe oder die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und 2018 ist es erst letztendlich dazu gekommen. Es hat tatsächlich von 2014 bis 2018 gebraucht, bis ich das komplett umsetzen konnte.
Ja, gut Ding will Weile krass, haben, aber du sagst es schon jetzt, du sprichst es halt jetzt auch eigentlich hauptsächlich auch in deinen Videos an und du verbindest das Ganze so ein bisschen auch mit Humor, wie du ja schon gesagt hast, du hast dich dann, sag ich mal, auf die humoristische Schiene eingeschossen. Meinst du, das ist besser, mit über diese Art und Weise Jugendliche, was ja hauptsächlich deine Zielgruppe wahrscheinlich ist, aufzuklären über dieses Thema?
Ja, ganz ehrlich, also wenn ich mich jetzt vor euch setze, ich meine, gut, ihr kommt aus der Community, ihr kennt euch mit dem Thema aus, aber wenn ich mich jetzt da hinsetze und mit den erhobenen Zeigefinger gebe und dann sage, also wir werden hier an folgenden Punkten noch total mies behandelt, wir dürfen nicht dies, wir dürfen nicht das, das will keiner hören. Also hier rein, da raus, ja, euch geht's schlecht, okay, ja, man kann jeder was dagegen machen, das ist so der Punkt. Wenn ich aber was dagegen mache und auf Demos gehe, kriegt ja keiner mit. Und ich habe mir gedacht, nee, ich kläre einfach auf, indem ich die Klischees nehme, sie völlig auslebe, sie überspitzt darstelle und mich darüber lustig mache und dann quasi mit so einem kleinen Erklärmodul komme und das danach quasi revidiere und dann quasi Aufklärung betreibe. Und es hat sich gezeigt, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, wie man Wissen vermittelt für mich.
Ja, also ich muss auch sagen, diese ganzen Schwultag-Videos immer mit, du wachst plötzlich auf und du stellst fest, du bist schwul. Ja. Habe ich ja gesuchtet in der YouTube-Zeit, weil ich sie einfach so witzig fand. Und wie du schon gesagt hast, es hat halt immer Wissen vermittelt mit einer lustigen Art und Weise. Und es ist mir einfach auch immer im Gedächtnis geblieben. Also
das, soll es ja am Ende
ja,
auch.
Ja, es war perfekt, wirklich. Es war, ich hatte sehr viele lustige Stunden. Sehr viele lustige alleine Stunden, aber ich hatte sehr viele lustige Stunden.
Das freut mich.
Er hat manchmal mehr mit dir im Bett gelegen als mit mir.
Gedanklich wahrscheinlich, ja.
Alles weitere erzählen wir ihm jetzt direkt einfach nicht.
Ja, genau. Das bleibt unser Geheimnis.
Ja, genau.
Aber hättest du dir früher auch sowas gewünscht?
Tatsächlich,
was du jetzt machst für dich
auf
selbst?
Auf jeden Fall. Ich möchte quasi die Person sein, die ich zwischen 13 und 16 gebraucht hätte. Ich möchte ein offenes Ohr sein. Ich möchte, dass die Leute mich anschreiben können und dass ich versuche, irgendwie noch darauf einzugehen. Oder gerade, dass in den Videos ich genug Aufklärung mache, dass vielleicht gar nicht so viele Fragen aufkommen. Oder ich immer ein Video habe, was ich einfach als Antwort schicken kann. Oder dass ich die Community quasi unter dem Video in den Kommentaren selbst hilft und das funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut und ich mag meine Community und die Jungs und Mädels und Mischgeschlechter und Transmenschen sind wahnsinnig, wahnsinnig lieb, die bei mir sich auf dem Kanal tummeln.
Das ist ja auch die Hauptsache, ne? Dass die, dass die sich halt so ein bisschen dich als Anker nehmen, wo sie wissen, okay, da kann ich, habe ich vielleicht einen Zufluchtsort, einen Safe Space, wo ich einfach mal so sein kann, wie ich möchte, selbst wenn ich mir in Anführungsstrichen nur deine Videos anschaue.
Genau.
Aber sich schon dann verstanden zu fühlen, das ist einfach, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, gerade für so eine Unsicherheit bei Jugendlichen, wenn sie sich outen. Ja. Und da kämen wir jetzt schon zu dir, jetzt zur Frage, wie war denn zum Beispiel dein Outing? Also hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt ist es nochmal wichtiger, dass ich das vielleicht auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit trage? Oder war dein Outing eigentlich total safe und super und du dachtest dir so, mit dieser Motivation möchte ich einfach alle anstecken in den Videos.
Ja, sowohl als auch tatsächlich. Also das Outing von meiner besten Freundin, ich habe es lange, lange, lange vor mich hergeschoben, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Und sie war so völlig, ja, okay, cool. Ich habe es schon geahnt, aber gut, dass du auf mich zugekommen bist, weil es ja deine Entscheidung ist, das zu erzählen oder das nicht zu erzählen. Mhm. Sie war super, super offen und empfänglich dafür. Ich meine, klar, so sind Freunde halt, ne? Und bei meiner Familie war es ein bisschen anders. Meine Stiefmutter hat ein Gespräch belauscht, also aus Versehen. Sie stand auf dem Flur und ich habe mit meiner besten Freundin telefoniert, dass ich mich gleich mit Markus treffe und voll aufgeregt bin. Und sie danach so, wer ist Markus und möchtest du uns was erzählen? Und dann habe ich quasi zwischen Tür und Angel ihr kurz erzählt, dass ich schwul bin. Und bin aber dann schon zum Treffen mit Markus gegangen und sie meinte dann aber auch noch so, ja, aber rede bitte heute Abend mit deinem Vater, weil es wäre halt irgendwie komisch, wenn alle es wissen, nur er nicht. Und dann habe ich bei dem ganzen Treffen, was ich mit diesem Markus hatte, überhaupt gar nicht die Möglichkeit, mich auf das Treffen zu konzentrieren, weil ich die ganze Zeit mit meinem Kopf beim Outing zu Hause war. Ich so, ich muss es heute meinem Vater erzählen, was sage ich und keine Ahnung. Und er hat es halt super gelassen. Er hat versucht, es super gelassen zu nehmen. Er meinte, ja, erzähl mir was Neues, das weiß ich schon. Dann kriegst du jetzt nur noch die Haushaltsaufgaben und nichts mehr Handwerkliches. Hat er sich versucht, so ein bisschen drüber lustig zu machen. Ja, es ist, glaube ich, seine Art gewesen, zu zeigen, dass er damit kein Problem hat. Aber es hat es für mich zum Problem gemacht, weil ich wurde auch so vorgestellt. So, das ist mein ältester Sohn Tommy, er ist schwul. Und das war für mich immer so schwierig. So, was soll ich dazu sagen? Ich war noch gar nicht so gefestigt, dazu zu stehen vor fremden Männern, dass ich dann, weiß ich nicht, mich erst zurückgezogen habe, als dass ich das als supportive empfunden habe.
Deswegen hast du nur noch eingefügt, dass du laktoseintolerant bist.
Ja, genau, damit er auf jeden Fall, ich habe auch mal gesagt, er soll ja noch am besten dazu sagen, ob ich Links- oder Rechtsträger bin, damit die Leute gegenüber wirklich alles von mir wissen.
Ja. Aber, und was ist jetzt mit Markus? Ist daraus was geworden, oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also er war der Ex-Freund von dem Schulschwarm. Also jedes Mädchen bei uns auf der Schule stand auf diesen einen Typen. Und irgendwann hat er sich geoutet. Und alle so, oh mein Gott, nein, wie kann das sein? Das ist so voll der Mädchenschwarm und alles. Und sein erster Freund war das quasi.
Und du so, yes.
Nee, ich hatte leider nichts mit ihm. Ich fand ihn wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und dann hat mich irgendwann sein Ex-Freund angeschrieben. Meinte so, hey, jetzt habe ich mitbekommen, du hast dich ja auch geoutet in der Schule. Wollen wir mal zusammen spazieren gehen? Und dann ist es tatsächlich bei einem Spazieren geblieben und er hat irgendwie als DJ aufgelegt und irgendwann war ich mal auf einer Party, wo er DJ war und hat mich dann hinter das DJ-Pult geholt. Es war alles ein bisschen möchte gern romantisch und es war für mich eigentlich irgendwie nur ein bisschen komisch. Nee, da ist nichts draus geworden.
Nicht mal ein Küsschen?
Nee, tatsächlich haben wir nie miteinander rumgemacht oder uns geküsst. Nee, gar nichts tatsächlich.
Aber eigentlich klingt es ganz süß. Also,
ja, doch, so stellt man sich das vor, wie so ein schlechter romantischer Film.
Mit einem DJ?
Also. Ja, eben, jeder möchte mit einem DJ mal rummachen. Du hättest die Chance gehabt.
Fällt mir gleich der Song, sie liebt den DJ ein. Ja,
der bekommt bei uns keinen Platz.
Ja, weil du ja gerade schon Outing angesprochen hast, wie siehst du das denn eigentlich so aktuell mit der Toleranz von Homosexuellen, von dem Outing? Hast du so das Gefühl, gerade auch durch die Community, die ja bei dir auch sehr stark vertreten ist, dass es eine sehr gute Richtung eingenommen hat, seitdem du dich geoutet hast? Oder sagst du, es gibt noch sehr viel Nachholbedarf?
Oder gibt es Unterschiede überhaupt so, die du feststellst?
Ja, tatsächlich ist es so, ich muss zugeben, ich lebe halt total in dieser Bubble, ne? Ich denke mir immer so, ach krass, wir sind ja alle total tolerant und es ist alles total super. Aber die Hassverbrechen gegenüber die LGBTQI-Plus-Community hat sich in den letzten Jahren viel, viel, viel mehr vermehrt. Gerade durch Corona zum Beispiel, wo ich dann denke, so, ich habe jetzt erst neulich gelesen, dass auf dem CSD eine 14-Jährige verprügelt wurde, weil sie eine Regenbogenflagge an ihrem Rucksack hatte. Auf dem Münchner CSD war das. Und dann denke ich mir so, okay, krass, das hätte es zu meiner Zeit damals nicht gegeben, weil einfach es nicht so öffentlich war. Und dementsprechend, klar, je mehr geoutet sind, je mehr das Thema irgendwie präsent ist, desto mehr gibt es natürlich auch Reibungsfläche. Ich denke, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, tatsächlich, wenn man das viel thematisiert, dass auch in Filmen und Serien aufgegriffen wird, dass dann Leute eher das Gefühl haben, zu sich stehen zu können und sich vielleicht nicht mehr verstecken müssen oder sich heimlich irgendwie ausleben müssen. Das hat sich schon auf jeden Fall geändert. Aber klar, es ist auf jeden Fall noch super viel Bedarf da, weiter aufzuklären, weiter für Gleichberechtigung zu kämpfen.
Das habe ich nämlich auch festgestellt, dass du sagst, dass viele Leute sich jetzt halt mehr trauen, auch zu sich zu stehen. Bei den CSDs, wo ich jetzt dieses Jahr gewesen bin, waren so viele junge Menschen, wo ich mir so dachte, wow, vor 10 Jahren hätte ich mich in diesem Alter noch nicht dahin getraut.
Ja.
Weil da hätte mich ja jemand sehen können. Und der mich kennt und der das vielleicht aber noch nicht weiß und das rumherzählt. Ja. Und die hatten alle den Mut, sag ich mal, oder haben einfach ihr Leben gelebt, wenn man es mal so sieht. Ja, das fand ich gut.
Total, vor allem, weil auch super viele heterosexuelle Leute dorthin kommen, um quasi die Ally zu sein und zu sagen, hey, wir unterstützen das, wir finden das gut, wir haben Freunde aus der Regenbogen-Community und das möchten wir einfach unterstützen, ohne sich selbst jetzt irgendwie ein Label aufzudrücken. Und ich kenne super viele Heteros, die Teil davon sind, super viele von meiner Arbeit sind tatsächlich auch auf dem CSD immer mitvertreten, weil sie das wichtig finden, dafür eine richtige Richtung zu kämpfen.
Ja, finde ich halt auch, dass es trotzdem noch Arbeit gibt, zum Beispiel einfach die Frage zu einem Jungen, hast du eine Freundin? Kann man ja eigentlich noch hinten dran hängen oder einen Freund.
Ja. Ja, richtig. Und allein das hilft schon. Man muss dazu nicht sagen, hey, ich bin total der Pro-Regenbogen-Mensch. Aber wenn man einfach seine Kinder fragt, hast du schon jemanden kennengelernt oder hast du eine Freundin oder einen Freund, dann macht es einfach die Tür auf, dass das Kind einfach weiß, okay, zu Hause ist es komplett in Ordnung, egal, was ich mir aussuche als Partner oder Partnerin. Und ich glaube, das würde schon alleine viel helfen, wenn wir da einfach in der Schule oder generell in der Erziehung im eigenen Elternhaus da irgendwo anfangen und ein gutes Beispiel sind.
Oder auch nicht wen, sondern wie viele.
Ja, zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist ja auch tatsächlich auch nochmal so ein großes Thema, wo man sagt, ja, okay, es gibt super viele verschiedene Arten von Beziehungsmodellen. Das hattet ihr ja auch schon mal in einer Folge behandelt. Ja. Generell ist es ein Thema, was ich finde, was auch behandelt werden sollte.
Wäre das was für dich? Hallo, wir bieten uns gerade an.
ich spreche da mal mit meinem Mann.
Ja, wir fangen dann mal später an.
Da hast du schon die Frage vorweggenommen, weil mir jetzt noch die Frage gekommen wäre, bist du denn überhaupt noch an einer Dreierbeziehung interessiert oder bist du schon selbst vergeben?
Ja, ich bin tatsächlich verheiratet, aber ich meine, das ist ein Grund, aber kein Hindernis, ne? Wenn sich alle Leute einig sind darüber, was für eine Art Beziehungsmodell sich führen und jeder eingeweiht ist und jeder damit zufrieden ist und das auch okay findet oder nachvollziehen kann, finde ich das total in Ordnung. Also ein sehr gutes Pärchen von mir leben in einer offenen Ehe und heterosexuell, was man ja immer komischerweise dazu sagen muss, weil man kennt es irgendwie immer nur von Gays, aber tatsächlich super wenig von Heteros. Und es funktioniert hervorragend. Ich glaube, alles ist immer eine Sache des Vertrauens, der Ehrlichkeit und der Offenheit.
Ich glaube, auch wenn alle dafür sind und alle damit okay sind, dann kann das auch klappen. Ja. Warum nicht?
Das kann ich bloß abnicken, ja.
Ja. So, für die Zuhörer, die es ja nicht sehen.
Wenn du das sagst, dann ist das auch meine Meinung.
Genau, richtig.
Dann hat das auch deine Meinung.
Wir führen ja eine wunderbare Beziehung.
Eine gleichwürdige und gleichebene Beziehung.
Ja, weil du es aber auch vor uns schon angebracht hast, auch gerade so mit dem Hass und Hetze. Du hast ja selber ein Camp gegen Hetze oder hast das ins Leben gerufen? Genau. Und das hat dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal stattgefunden, ne?
Genau.
Wie war das so für dich? Wie war da so das Feedback von den
Wie hat jemand
Leuten,
geschrieben,
die mitgemacht haben?
Das erste LGBTQ Social Media Camp.
Oh, das trifft tatsächlich den Titel sehr, sehr, sehr genau. Ich habe mir gedacht, so als 100.000 Abonnenten-Special bringen super viele Leute auf YouTube immer einen eigenen Song raus oder Merch. Und ich meine, ich stehe gerne in der Öffentlichkeit und mache gerne die Arbeit, die ich mache, aber das bin halt nicht ich. Ich bin da halt wahrscheinlich eher bescheidener. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich möchte die Leute kennenlernen, die da meine Videos schauen. Warum machen wir nicht einfach mal ein großes Campingwochenende? Und je näher diese 100.000 gerückt sind, desto mehr dachte ich, ich kann kein Campingwochenende für 100.000 Leute machen. Wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich verkaufe einfach Tickets für so ein Campingwochenende. Aber lass mal nicht campen, sondern richtig ein Haus mieten und lass mal nicht einfach nur sinnlos ein Campingwochenende machen, sondern ich kann doch mein Wissen rund um das Thema Hass im Internet, wie benutzt man Social-Media-Plattformen richtig, wie funktioniert das eigentlich mit so einem Outing? Dieses Wissen kann ich doch einfach Angesicht zu Angesicht an die Community weitergeben. Und so haben wir es tatsächlich gemacht. Wir haben 50 Tickets verkauft und haben ein Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Jugendherberge verbracht. Und das Feedback war so überwältigend. Es sind nicht nur bei mir, sondern auch bei den drei anderen Betreuer und Betreuerinnen und vor allem auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen super viele Tränen geflossen, weil es so, so schön war. Es haben sich Leute gefunden, es sind zwei Leute sind zusammengekommen, es haben sich Freundschaften gebildet, die sich jetzt auch immer noch, wir haben uns im Juni getroffen, glaube ich, und jetzt ist November und die treffen sich immer noch und haben noch Kontakt zueinander und alles. Es war mein kleines eigenes Nimmerland, was ich da geschaffen habe. Und das soll quasi in die Serienproduktion gehen. Und ich möchte, dass es quasi regelmäßig stattfindet. Die nächsten zwei Termine für nächstes Jahr stehen sogar schon.
Also es klingt wie so eine queere Klassenfahrt.
Ganz genau. Nur halt, dass es nicht einfach nur eine Klassenfahrt ist, sondern es gibt halt Workshops. Du musst halt quasi da hinsetzen, Stiftungszettel dabei haben, aufpassen, dich melden, dich einbringen in Diskussionen und danach quasi die Ergebnisse präsentieren. Also es ist tatsächlich wie so ein Workshop-Wochenende.
Cool. Gibt es eine Altersbegrenzung?
Ja, tatsächlich. Es gibt zwei verschiedene Klassen. Einmal die 12- bis 16-Jährigen und einmal die 16 bis, ich sag mal 27, weil es so das Alter ist, aber letztendlich ist es dann nach hinten hin, gibt es da keine Grenzen. Ich fände es irgendwie komisch, wenn da jetzt irgendwie 40-jährige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei wären, weil es ja schon eher rund um das Thema Aufklärung und Hass im Netz irgendwie geht. Und ich glaube, da wäre die Überschneidung einfach nicht groß genug, um die in einen Topf zu werfen und gemeinsam an Arbeiten, weiß nicht, beschäftigen zu lassen. Aber tatsächlich kann man sich immer einbringen, ob es jetzt als Betreuer oder Betreuerin ist oder als Sponsor oder wie auch auch immer. Witzigerweise habe ich morgen tatsächlich einen Termin mit zwei Vereinen, die Interesse haben, das quasi zu unterstützen. Dass es quasi für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen günstiger wird und ich quasi auch die ehrenamtlichen Leute, die daran beteiligt sind, zu bezahlen. Wir machen das zu viert und ich bin der Kopf hinter dem Ganzen und der ganze Organisator und das ist einfach neben meinem Job doch ein bisschen viel und ich möchte die Leute halt einfach gerne bezahlen für die Arbeit, die sie da reinstecken. Mhm.
Jetzt stell dir mal vor, du hättest das wirklich mit 100.000 gemacht. Wie viele Beziehungen wären da vielleicht zustande gekommen?
Eine große.
Tommy, der Matchmaker hier.
Ja, dann würdest du dann, also, dann kriegst du eine eigene Serie bei RTL. zu dem Camp zurück. Die Idee finde ich ja richtig cool und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel dich unterstützen wollen würde dabei, wie könnte ich das jetzt? Wie heißen jetzt zum Beispiel die Vereine oder hast du selber noch einen Verein dazu gegründet, wodurch man dich jetzt finanziell zum Beispiel dabei unterstützen könnte, ohne jetzt hier irgendwelche Aufrufe zu machen, aber doch irgendwie schon?
Das klärt sich tatsächlich jetzt in den nächsten Monaten, ob ich tatsächlich einen eigenen Verein gründen muss, um Unterstützung von anderen Vereinen erhalten zu können oder ob es vollkommen ausreicht, wenn ich das als Privatperson mache. Letztendlich ist es momentan so, ich habe drei große Supporter. Der größte Supporter ist tatsächlich mein Arbeitgeber. Der hat fürs letzte Camp jeweils 5 Tickets gesponsert für sozial schwache Kinder und Jugendliche, die dann quasi ein Ticket gesponsert und geschenkt bekommen von meinem Arbeitgeber, weil die Idee so gut finden, dass ich dieses Camp in meiner Freizeit organisiert habe. Und 2 weitere sind tatsächlich auch Zuschauer, beides Männer, beide über 40, die dann geschrieben haben, hey, ich weiß, bei dem Camp kann ich nicht mitmachen, aber ich möchte das Ticket für eine Person bezahlen. Und dann läuft dann quasi das so als wie eine Art Patenschaft quasi, dass dann eine Person für ein anderes Kind oder eine andere Jugendliche quasi dann das bezahlt.
Cool.
Das ist richtig.
Also muss man sagen, hast du echt einen geilen Arbeitgeber, wenn er dich da so toll unterstützt.
Ja, tatsächlich auch nochmal, falls jemand zuhört von der Arbeit, vielen Dank. tatsächlich bin ich mit der Idee dann zum Arbeitgeber gegangen, habe gesagt, hey, ich brauche da einen Tag frei, weil ich habe dann ein Social Media Camp ins Leben gerufen und die meinten so, hä, was ist denn das? Und habe ich das erklärt und die meinten so, das ist alles schon fertig, das hast du schon fertig organisiert. Ja, dann unterstützen wir dich du kriegst einen Tag frei, du musst keinen Urlaub nehmen, das ist während deiner Arbeitszeit, diesen Freitag, den schenken wir dir. Du machst das ja Samstag, Sonntag auch, dementsprechend ist das deine Freizeit, aber den Freitag, den gönnen wir dir, dann hast du eine gute und entspannte Anfahrt. Wir holen unsere eigene Medienagentur noch mit rein, damit die quasi Werbung macht dafür. Und dann habe ich einen Termin gehabt mit dieser Marketingagentur, die quasi sich das angeguckt hat und gemeint, hey, wir schreiben dazu eine Pressemitteilung und wir finden das so gut, wir machen das ehrenamtlich. Das heißt, alle sind quasi so davon überzeugt gewesen und haben das quasi ehrenamtlich gemacht und einfach unterstützt, weil sie an die Idee geglaubt haben. Und dementsprechend ist es quasi so ein Herzensprojekt irgendwie von mir, was quasi von allen gefördert wird. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll.
Das finde ich auch cool. Also vielen Dank, dass du da die Arbeit für die Community machst. Ich sage jetzt mal stellvertretend für die Community. Ja. Vielen Dank.
Oh, danke.
Wenn ich jetzt was hätte, könnte ich dir das übergeben. Hier ein Stift. So, bitteschön.
Ja, das wollte ich, ja genau, das wollte ich auch sagen. Ich wollte mich da eigentlich nur anschließen. aber weil du auch vor uns meintest, Arbeitgeber, dein neuer Arbeitgeber, du bist ja jetzt hauptberuflich auch YouTuber. Wie bist du da hingekommen? Also wurdest du dann angeschrieben oder hat sich da einfach immer mehr durch Community-Möglichkeiten was ergeben? Wie kam es denn dann dazu in die Richtung, dass du das hauptberuflich machst?
Ja, tatsächlich habe ich das ja von 2011 bis 2014 regelmäßig als Hobby gemacht. 2 Videos, 3 Videos, 4 Videos die Woche, weil ich hatte halt einfach die Zeit. Das war so mein Hauptjob quasi, weil ich tatsächlich keiner regelmäßigen Arbeit nachgegangen bin. Und als ich dann 2014 in die Ausbildung gegangen bin, habe ich das nur noch hobbymäßig gemacht, mal am Wochenende. Und dann wurden es auch ein paar weniger Videos. Ich habe sogar ein halbes Jahr mal gar keine Videos gemacht oder vielleicht sogar ein Jahr. Also so richtig lange mal gar nichts gemacht. Und das hat mir total gefehlt. Aber trotzdem hatte ich noch super viele Kontakte innerhalb der Community. Und Klein aber Hannah hat mal ein Video gemacht, wo sie eine Beauty-Parodie gemacht hat. Und eine Zuschauerin oder ein Zuschauer von mir hat drunter geschrieben, oh, das hast du voll von Tommy geklaut. Und sie kannte diesen Tommy gar nicht, hat dann recherchiert, fand mich so cool, dass sie mich gefragt hat, ob wir mal was zusammendrehen wollen. Dann haben wir was zusammengedreht und dann hatten wir den Kontakt. Und wir haben jede Woche telefoniert, geskypt und hatten halt so einen guten Draht zueinander. Weil sie noch relativ neu auf YouTube war und habe ich ihr so ein bisschen erklärt, wie das mit den Netzwerken ist und habe ihr super viel Ratschläge gegeben und ja, dann habe ich miterlebt, wie die dann quasi in ein Netzwerk gegangen sind, da sehr erfolgreich waren und dann eine eigene Firma gegründet haben und quasi eine Produktionsfirma rein für YouTube gemacht haben und ich war immer am Rand dabei und habe das alles beäugt und es war super, super spannend zu sehen und die meinten irgendwann, hey Tommy, du sag mal, brauchst du einen Job? Und ich so, nee, also ich arbeite als Personalleiter in einer Medienagentur, bin unbefristet festangestellt, ich brauche keinen Job. Ja, also, aber wie wär's, wenn du in diesem Job in deiner Arbeitszeit deine eigenen YouTube-Videos produzieren kannst?
Und schon hat sie
die. Wo muss ich unterschreiben?
Ja. Was muss ich machen dafür?
Ich habe fünf Monate lang abgelehnt, weil ich habe in Bonn gewohnt. Das sind 6 Stunden Fahrt von Hamburg entfernt. Und ich habe in einer festen Beziehung gelebt mit meinem Freund zusammen. Ich kann jetzt nicht einfach wegziehen. Mhm. Ja, und dann bin ich weggezogen.
Dann war es so.
Das alles zusammen abgewogen. Und er meinte, hey, du bist für meinen Job zweimal umgezogen. Jetzt ziehen wir für deinen Job einmal um. Und dann wollte er eigentlich relativ fix hinterherziehen. Und daraus sind dann 3 Jahre Fernbeziehung geworden. Und seit 4 Monaten wohnen wir jetzt endlich wieder zusammen. Wir haben diese Fernbeziehung jetzt hinter uns gelassen, sind wieder zusammengezogen, haben aber auch mittlerweile schon geheiratet. Also es hat sich alles sehr gut entwickelt. Ja, und hier bin ich YouTuber, Redakteur und Community Manager. Also ich stehe nicht nur vor der Kamera, sondern 50% findet tatsächlich im Office statt.
Wow.
Das ist die andere Seite der Medaille sozusagen.
Das ist ja nochmal, also da ist jetzt nochmal eine ganz schöne Schippe mit oben drauf gekommen.
Ich denke auch, weil das Produzieren von Videos ist ja jetzt auch nicht so gerade, dass es mal schnell geht, ne? Und dann noch zusätzlich den Rest hinter der Kamera, im Backoffice, das ist, ja.
Und gab es denn auch mal ein Video mit dir und deinem Freund zusammen? Also habt ihr
dein Mann,
damalig noch Freund?
Es gibt ein Video mit mir und meinem Freund. Tatsächlich, als wir noch nicht verheiratet waren, haben wir ein Video zusammen gedreht, weil... Ich frage ihn seit Jahren, ob er mal Bock hätte. Also nee und keine Ahnung und nee, geht nicht und alles und ich traue mich nicht und Öffentlichkeit ist nicht so ganz meins. Aber dann hat er sich ein klitzekleines bisschen Mut angetrunken und dann
ein klitzekleines bisschen.
Genau. Und dann haben wir das quasi zusammen gemacht.
Sehr cool.
Witzig.
Genau, deswegen gibt es ein Video zusammen.
Mit deinem Mann. Fragst du immer mal wieder so, hier hast du nicht Bock, wollen wir denn nicht mal? Oder ihr könnt ja so ein YouTube-Couple-Account machen oder Instagram ein Couple-Account. Es ist ja nun im Trend, wir wissen, wovon wir reden.
tatsächlich, ganz früher, als es so angefangen hat, dass die YouTuberinnen und YouTuber ihre Partner und Partnerinnen vor die Kamera gezogen haben, habe ich überlegt, es auch zu machen, aber nicht mit ihm, sondern mit einem Kumpel von mir, den ich einfach als meinen Freund ausgebe. Mhm. Einfach, um das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, dass man das nicht macht, weil man selbst darauf Bock hat, sondern dass man es nur macht, weil die Öffentlichkeit verlangt das. Ja. Und das habe ich probiert. Aber ich habe die Zeit nicht gefunden, weil ich habe damals ja, wie gesagt, noch in der Medienagentur gearbeitet und hatte nicht die Zeit, das regelmäßig zu machen und dementsprechend habe ich das ganz schnell wieder verworfen und jetzt ist es einfach gar nicht mein, weiß ich nicht, liegt nicht in meinem Interesse, mein Privatleben so breitzutreten. Deswegen, Leute wissen viel über mein Privatleben, was ich so erzähle, aber die wissen zum Beispiel nicht, in welcher Stadt ich wohne. Wenn das rauskommt, ist es jetzt nicht tragisch, aber ich sage immer Schleswig-Holstein, weil das ist vollkommen okay. Ja. Weil der Ort, wo ich wohne, ist halt super klein und da werde ich auch immer regelmäßig erkannt und angesprochen. Das ist auch absolut überhaupt kein Problem. Aber ich bin halt nicht jemand, der dann, keine Ahnung, jetzt großartig zu Hause eine Roomtour irgendwie filmt, wo man dann aus dem Fenster gleich sieht, wo man sich befindet oder so. Oder weiß nicht, koche jetzt wenig mit meinem Freund zusammen und mache daraus Videos. Tatsächlich bin ich da so, dass ich privat mein Privatzeugs mache und die Videos explizit vorher geplant und recherchiert und geskriptet sind.
Okay.
Und hast du denn so einen schönsten Fanmoment, den du in deiner Karriere so erlebt hast, wo du sagst, so, das hat mich so bestärkt, das immer weiterzumachen und in den negativen Zeiten, da hole ich diesen Gedanken raus und der motiviert mich?
Ja, es gab diesen einen Moment, der ist sehr einschneidend, auch in diesem Jahr passiert und hat mit dem Camp zu tun. Es war das Frühstück kurz vor der Abreise. Wir sind um 11 gefahren und um 10 gab es dann nochmal eine kurze Danksagung. Ich habe mich bei den anderen 3 Betreuern und Betreuerinnen bedankt und dann haben die Kiddies und die Jugendlichen quasi zusammen ein kleines Geschenk für jeden Betreuer und jede Betreuerin und eine Karte überreicht und das fand ich richtig gut und dann habe ich applaudiert. Und dann wurde mir auch was überreicht, aber die haben natürlich mir nicht gesagt, was sie für mich machen. Die haben es war so eine Box und jeder und jede hat da was hineingepackt. Und zwar war da ein dickes Buch drin und in diesem Buch war auf jeder Seite ein Brief von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin, was sie mit dem Camp verbinden oder was sie mit mir verbinden oder mit meinen Videos. Und nach jeder Seite musste ich eine Pause machen, weil ich so krass Tränen in den Augen hatte. Und dann einen Brief erinnere ich mich ganz besonders. Da stand drin, also super viel, aber der zusammengefasst stand da drin, Tommy, du bist für mich der Beweis dafür, dass es sich nicht lohnt, aufzugeben und weiterzumachen. Danke.
Oh mein Gott.
weil unsere Leben relativ relativ ähnlich verlaufen sind. Und das war so, wow, krass, ich habe einen Einfluss. Mhm. Und das ist Influencer. Ich beeinflusse Leute. Und das ist nicht in dem negativen Sinne, so wie es so oft in der Werbung stattfindet, Influencer, die ein Produkt in die Kamera halten, sondern ich habe einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, die sich anhand von mir ein Beispiel nehmen oder anhand von meiner Arbeit irgendwie wachsen und besser werden. Mhm. Und das ist so für mich, das ist für mich das Zeichen, dass ich auf jeden Fall weitermachen möchte mit dem, was ich mache, weil ich kann mir vorstellen, mehr in die Kinder- und Jugendarbeit zu gehen und meinen richtigen Job zu reduzieren.
Kann man ja schon sagen, eigentlich bist du ja ein Vorbild.
Ja.
Ja.
Also mehr.
Deswegen bin ich mir auch tatsächlich sehr bewusst, dass ich ein Vorbild bin. Ich bin da auch immer sehr, sehr bedacht.
Ja, das haben wir jetzt tatsächlich bei uns in der Familie auch gemerkt, dass du ein Vorbild bist. Komm, dann, du musst die Geschichte jetzt bringen.
Dass meine Nichte der absolut größte Tommy-Fan überhaupt ist. Und wir sind durch Zufall auf das Gespräch gekommen. Und sie hat gesagt so, oh, ja, den Tommy. Was, den Tommy, den kennt ihr? Und dann musste ich natürlich als so halb guter Onkel, aber ich habe mich dann als sehr guter Onkel gefühlt, habe ich natürlich den lieben Tommy gefragt, Tommy, könntest du nicht ein Video-Gruß zum Geburtstag schicken? Hat er gemacht und sie war überglücklich, übertraurig. Sie hat gesagt, das war das beste Geschenk an dem ganzen Tag.
Ja, und das noch vor der Schule.
Und das noch vor der Schule. Und das hatte so viel zu bedeuten. Und ja, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, du bist so eine krasse, gute Persönlichkeit, so ein gutes Vorbild, wo ich nur sage, den kann ich zu 100% zustimmen. Ja.
Wir haben dann ein Video bekommen, wie sie geweint hat, als sie dein Video gesehen hat.
Ja.
Oh, danke schön. Das freut mich tatsächlich sehr. Ja, sie hat sich danach bei Instagram auch nochmal bei mir bedankt und ich konnte erst mit der Nachricht nichts anfangen. Dann meinte sie, hey, du hast dich mit meinem Onkel getroffen und mehr stand erstmal nicht drin. Es war so, und ich so, oh mein Gott, ich treffe so viele Leute in meinem Job. Wer ist dein Onkel? Ich kenne jetzt übrigens deinen Vor- und Nachnamen. Sie hat tatsächlich den Namen geschickt und mit dem Namen konnte ich auch erst nichts anfangen.
Worum geht's denn?
Und dann hat sie gesagt, ja, Video aufgenommen. Ich so, oh Gott, ja, ich erinnere mich. Und dann sitze ich voll gefreut.
Witzig, das wussten wir doch gar nicht, dass es sich an dich gewendet hat.
Das ist aber süß. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Witzig, ja, sie sich auf jeden Fall auch. Also da haben wir uns schon ein bisschen gut gefühlt, dass wir so ein schönes Geburtstagsgeschenk machen durften. Also eigentlich ja du, aber...
Nein, ihr habt das ja organisiert und ihr habt mich gefragt und für mich war es dann kein Aufwand. Da ich euch beiden ja kenne und auch schon über einen längeren Zeitraum kenne, war es für mich auch absolut überhaupt kein Problem. Klar kriegt man natürlich gerade in der Öffentlichkeit öfter solche Anfragen und ich kann nicht jeder Nachricht nachgehen, weil dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Video und Grußbotschaften aufnehmen. Aber gerade wenn man so gut im Kontakt steht, dann ist es auf jeden Fall kein Problem, das mal zu machen. Und es kam ja gut an.
Ja, auf jeden Fall. Sag was, sonst sag ich was.
Ja, ich wollte jetzt noch sagen, wenn, apropos Kontakt stehen, wenn man mit dir sozusagen oder wenn man dich kennenlernen möchte und so ein bisschen was von dir erleben möchte, kannst du ja nochmal kurz sagen, wo man dich findet und vielleicht auch nochmal so ein bisschen sagen, dass du auch in die Podcast-Richtung gehst, ein bisschen.
Ja, tatsächlich kann man mich schriftlich in Bild und in Ton überall konsumieren, wenn man das möchte. Ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem Podcast gestartet, der heißt Die Hodenlose Frechheit. Und da rede ich quasi mit einer Comedian, mit Jacqueline Feldmann, ein bisschen über das Leben in der Öffentlichkeit, über sie, über mich, über Selbstfindung, wie wir zu unseren Sexualitäten gefunden haben. Genau, das ist der Podcast und sonst findet man mich ja im Wesentlichen auf YouTube, ne? Man muss nur Tommy und Schwul eingeben, dann findet man schon alles zu mir. Tatsächlich, wenn man Tor Ling Ling Ring Ding Ding nicht schreiben kann, dann schreibt man einfach nur Tommy
einfach
und Schwul. Ling Ling
und dann, wo man dich ja auch findet, das Video habe ich heute noch gesehen, ist in der Gay-Sauna.
Tschüss! ja, tatsächlich war ich auch schon mal in einer Gay-Sauna, also schon öfter tatsächlich.
Ja, die erste Erfahrung war ja nicht so die beste, aber war es danach besser geworden nach dem vierten
Jahr? Ja, meine Empfehlung ist tatsächlich, immer mit jemandem hingehen, mit dem man gemeinsam Zeit verbringen möchte, ob es jetzt intim ist oder einfach nur zum Entspannen und Wellness, dann kann nichts schiefgehen, weil man ist zu zweit füreinander da und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dann fühlt man sich nicht so alleine. Und da ich immer mit einem guten Freund gegangen bin, war das absolut überhaupt kein Problem. Ja.
Ich war tatsächlich noch nie in der Gay-Sauna.
Warst du noch nicht?
Nee. Oh. Immer nur in einer.
Dann haben wir's verpasst.
In einer normalen Sauna, in einer üblichen Nicht-Gay-Sauna halt.
Ja, dann gehen wir halt mal zusammen. Ist absolut kein Problem.
Eben.
Also wir kommen nach Schleswig-Holstein oder du nach Dresden.
Wir laden dich auf einen Saunaguss ein.
Uiuiui.
Dreh die Heizung schon mal hoch.
Das findet dann zu Hause statt und der Aufguss
ist in so einem kleinen
Topf.
Da sieht das keiner, weißt du.
So eine Einladung.
Ja, wirklich, so eine Einladung. Nein, die sprechen wir gerne nochmal offiziell jetzt auch unschmuddelig aus. Also wenn du mal hier in der Nähe bist, sag Bescheid.
Oder
ja, das hatten wir ja schon.
In der Nähe sind.
Ja. Ganz genau, das hatten wir ja schon besprochen. Es hat sich ja durch Corona ja absolut bislang nicht ergeben. Bei der letzten Familienreise nach Dresden bin ich gar nicht mitgekommen aufgrund der Corona-Situation. Dementsprechend hat sich das noch nicht ergeben, aber es wird auf jeden Fall bald stattfinden.
Also, aber sobald du das schreibst, lassen wir alle stehen und liegen und kommen sofort angerannt.
Sehr gut. So muss das sein. Das verlange ich
natürlich
auch.
Wie so ein echter Fan mit Fanshirt und Autogrammkarte.
Bitte nicht.
Tommy. Ja, ich würde sagen, das war doch ganz nett mit dir, Herr Torlingling.
Ja, ich fand's auch sehr schön. Vor allem jetzt euch auch mal so Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
Ja, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Wirklich, wirklich.
Ja. Ja, den Rest besprechen wir dann einfach danach noch.
Ja, genau. Da ist dann
auf jeden Fall.
Das geht dann keinem mehr was an. Ja, dann hören wir uns zumindest nächste Woche wieder hier im Hinternhof. Vielleicht, wenn du Bock hast, du ja auch. Mal sehen, wenn du Zeit findest. Und dann wünschen wir dir und euch eine schöne Woche.
Genau. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann ist ja schon Advent.
Dann haben wir schon Advent fast.
Ist schon der erste Advent. Advent ist schon vorbei dann. Oh mein Gott.
Ja. War schon wieder Weihnachten fast.
Das Jahr ist fast vorbei.
Oh mein Gott. Also dann, macht's gut.
Bis dann.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.